ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Es. Die Themen des ZIP-FM vom heutigen Donnerstag, 16. Januar. Ermittlungsausschuss Rote Flora. Neue Kastoren nach Gorleben. Prozess in Hoyerswerda. Das fein gesponnene Netz des Neoliberalismus. Das freie Senderkombinat Hamburg berichtet aus der Pressekonferenz vom 16.01. in der Roten Flora Hamburg zu den Ereignissen vom 21. Dezember bis in das Gefahrengebiet. Der Ermittlungsausschuss schildert die Ergebnisse.
Ich bin Eike Kohl, Vertreter des Ermittlungsausschusses. Der Ermittlungsausschuss ist eine szeneeigene Gruppe. Diese Gruppe ist generell erreichbar bei Demonstrationen und Aktionen. Einsatzkonzept der Polizei am 21.12. war, die Demonstration zu verhindern. Die eingesetzten Einheiten hatten offensichtlich den Auftrag, möglichst viele Demo-Teilnehmerinnen zu verletzen, statt gesicherte Festnahmen zu machen. Die Zahlen der Fest- und in Gewahrsamnahmen gegenüber der großen Zahl an Verletzten machen dies deutlich. Also die Fest- und in Gewahrsamnahmen, das waren ca. 20 Festnahmen und über 200 in Gewahrsamnahmen, wobei diese über 200 letztendlich aus dem Kessel in der Kastanienallee resultieren. Allein dort wurden über 200 Personen in Gewahrsam genommen. Zu den Verletzten komme ich gleich noch. Es kam den ganzen Tag über zu Rechtsbrüchen durch die Polizei. So zum Beispiel verbotener Einsatz von Tonfas und Schlagstöcken oberhalb der Schulter, verbotener flächendeckender Einsatz von Pfefferspray, massenhafter Freiheitsentzug bis zu 8 Stunden im Kessel Kastanienallee ohne ausreichende Rechtsgrundlage und der vorgeschriebenen Möglichkeit, eine Toilette nutzen zu können. Und zudem wurden Rechtsanwältinnen und Pressevertreterinnen massiv in ihrer Arbeit eingeschränkt und behindert, indem sie teilweise mittels körperlicher Polizeigewalt aufgehalten wurden. Zu den Verletzten konkret. Vorläufig kommen wir nach unseren Ermittlungen zu dem Stand, dass durch die Polizei 443 Personen verletzt wurden. Hinzu kommen mehrere hundert Personen, die aufgrund von Pfefferspray zu versorgen waren. Die sind in diesen 443 nicht enthalten. 380 Personen erlitten leichte Verletzungen. Das bedeutet bei uns zum Beispiel starke Unterkühlung nach dem Einsatz von Wasserwerfern mit anschließendem stundenlangen Stehen im Polizeikessel. Platzwunden, die nicht genäht werden mussten, flächige Schürfwunden. Überhaupt nicht erfasst sind Prellungen und kleinere Wunden. Gesichert sind nach dem bisherigen Stand 63 Personen schwerer verletzt worden. Das bedeutet bewusstlose Mehrfachbrüche, Kopfverletzungen durch Tonfa- und Schlagstockschläge, Frakturen an Unterarmen, Hand, Finger- und Fußknochen beispielsweise. Von diesen Verletzten sind mindestens 28 mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Mindestens 40 Aktivistinnen sind in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gebracht worden. Einige von ihnen wurden stationär aufgenommen aufgrund Schädelhirntrauma und Verdacht auf Wirbelsäulentrauma. Selbst erfahrene Sanitäter waren über die Masse und das Ausmaß der Verletzten schockiert. Dass an diesem Tag nicht noch Schlimmeres passiert ist, ist allein den Teilnehmerinnen der Demonstration zu verdanken. Nach Auflösen der Demonstration durch die Polizei entstand beispielsweise in der Juliusstraße Ecke Schulterblatt über längere Zeit eine extrem beengte Situation. Die dort befindlichen Menschen wurden von Polizeikräften extrem eng zusammengedrängt und waren teilweise in Fahrradständern oder zwischen Autos verkeilt, sodass viele vor Panik in Tränen ausbrachen. Parallel setzten die Einsatzkräfte auch gegen wehrlose Personen in dieser Situation Pfefferspray ein. Eine Massenpanik konnte dank des besonnenen Verhaltens der Demonstrationsteilnehmerinnen verhindert werden. Entgegen der Behauptung der Polizei war es auch Einzelpersonen nicht möglich, sich aus dieser Situation zu entfernen. Die Beamten im Schulterblatt verwiesen darauf, sich Richtung Juliusstraße zu entfernen, wohingegen die Beamten in der Juliusstraße darauf verwiesen, sich Richtung Schulterblatt-Pferdemarkt zu entfernen. Faktisch bestand so über einen längeren Zeitraum ein Polizeikessel. Bezüglich verletzter Polizeibeamter. Auch wenn wir für gewöhnlich eine Stellungnahme unsererseits dazu politisch nicht für sinnvoll halten, haben wir uns entschieden, aufgrund der medialen Ausschlachtung und Instrumentalisierung der verletzten Beamten doch etwas dazu zu sagen. Wir wissen von 2 schwerer verletzten Polizisten, wobei die schwerste Verletzung durch einen Verkehrsunfall zustande gekommen ist, bei der die betroffene Beamtin nicht angeschnallt und so auch nichts mit dem eigentlichen Einsatzgeschehen zu tun hatte. Unter den weiteren gemeldeten verletzten Beamtinnen befinden sich einige, die sich vernünftigerweise durch eine Verletztmeldung dem Einsatz entzogen haben. Soweit zum 21.12. Im Zuge des Gefahrengebiets kam es permanent zu Überschreitungen der polizeilichen Kompetenzen, wie der Auflage, sich nicht in Gruppen bewegen zu dürfen, nicht erlaubte Körperkontrollen oder Aufenthaltsverbote für Anwohnerinnen. Auch wurden Personen mittels Polizeigewalt zu Boden gebracht, nur um kontrolliert zu werden. Das von der Polizeiführung angekündigte Augenmaß wurde regelmäßig nicht eingehalten. So wurde ein 70-jähriger Gewerbetreibender ebenso kontrolliert wie völlig szeneuntypische Mit-30er, die der Lüge bezichtigt wurden und ein Aufenthaltsverbot erhielten, als sie angaben, sie wollen im Schanzenviertel essen gehen. Die eingesetzten Beamten agierten von Tag zu Tag brutaler. Mindestens 3 Aktivisten wurden schwer verletzt, zahlreiche weitere erlitten leichtere Verletzungen, wie zum Beispiel schmerzhaftes Würgen, flächige Schürfwunden und Prellungen. Die bei den Kontrollen beschlagnahmten, bisher öffentlich benannten gefährlichen Gegenstände sind außer Feuerwerkskörpern durchweg legal bei sich zu haben. Reizgas, selbst von der Polizei zur Selbstverteidigung empfohlen, Taschenmesser bis zu absolut lächerlichen Dingen wie in der Tasche mitgeführte Sprühfarbe und die bekannte Schlagwaffe Klobürste. Das dürfte ja hinlänglich bekannt sein, wodurch diese Klobürste diese Berühmtheit erlangt hat. Auch das Tragen von Halstüchern und Mützen, selbst in der Farbe Schwarz, stellt im Winter keinerlei Besonderheit dar. Dennoch benennt die Polizei all diese beschlagnahmten Gegenstände und Kleidungsstücke als Beleg des Erfolgs. Durch das Polizeigesetz und das Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei ist der Polizeiapparat losgelöst von politischer oder juristischer Kontrolle selbst zum politischen Akteur geworden. Das stellt im Ansatz polizeistaatliche Strukturen dar. Die faktische Schaffung des Ausnahmezustands im Gefahrengebiet haben wir erlebt. In den genannten Gesetzen wird aber auch der richterliche Vorbehalt zum Beispiel beim Abhören von Telefonen oder beim Verwanzen von Wohnungen für einige Zeit ausgesetzt und die Polizei alleine kann über diese Maßnahmen entscheiden. Ein Polizeiapparat mit so viel Macht hat es hier seit 1945 nicht mehr gegeben.
Trotz gegenteiliger Versprechen der Bundesregierung könnten im kommenden Jahr wieder Kastoren mit Atommüll in das Zwischenlager Gorleben rollen. Nach derzeitiger Gesetzeslage fällt im Jahr 2015 aus La Hague anstehender Transport nicht unter die Neuregelung des Atomgesetzes. Dies belegt eine Kurzexpertise im Auftrag von Greenpeace. Diese Meldung überrascht, hatte doch der damalige Umweltminister Peter Altmaier versprochen, keinen Kastor mehr ins Wendland zu schicken. Warum nun doch neue Castor-Transporte nach Gorleben rollen könnten, das erläutert der Greenpeace-Atomexperte Tobias Riedl im Gespräch mit Radio Lora aus München.
Im Zuge des Standortsuchgesetzes wurde auch das Atomgesetz novelliert, um damit die weiteren Castor-Transporte, die aus dem Ausland, aus der Wiederaufbereitung kommen, zu regeln. Allerdings ist dabei eine Lücke entstanden oder es gibt eine Lücke im Gesetz. Damit gilt diese Regelung nicht für die Castoren, die aus Frankreich, aus La Hague kommen. Und nach der derzeitigen Gesetzeslage heißt das, dass diese Castoren eben nach wie vor nach Gorleben fahren können.
Ist das jetzt Schusslichkeit oder Absicht oder was steckt da dahinter?
Es drängt sich schon der Verdacht auf, dass man hier vor allem das Land Niedersachsen getäuscht hat. Denn es war ja so, dass das Land Niedersachsen dem Endlagerkompromiss nur zustimmen wollte, wenn sichergestellt wird, dass keine weiteren Kastoren mehr nach Gorleben kommen. Und nun sieht es eben so aus, als hätte man sich hier bewusst eine Lücke geschafft, um eben die anstehenden Kastoren doch noch nach Gorleben bringen zu können.
Was muss jetzt in Ihren Augen passieren? Was fordern Sie?
Ja, die Forderung ist natürlich jetzt klar, dass die Bundesregierung muss das Gesetz jetzt noch einmal ändern, dass hier ganz klar jeglicher Kastortransport nach Gorleben ausgeschlossen wird.
Ganz freiwillig wird die Bundesregierung das ja jetzt nicht machen, denke ich mal. Da müsste schon ein bisschen mehr öffentlicher Druck her wahrscheinlich.
Das wäre natürlich wünschenswert, dass es natürlich jetzt einen Aufschrei gibt, also aber auch nicht nur aus der Umweltbewegung, sondern natürlich auch das Land Niedersachsen und der Umweltminister Stefan Wenzel muss jetzt hier natürlich klar Farbe bekennen und die Bundesregierung auffordern, das Gesetz nochmal zu ändern und sicherzustellen, dass diese Kastoren nicht nach Gorleben kommen.
Ja, und wo sollen die Kastoren stattdessen hin?
Wir haben ja an allen Atomkraftwerksstandorten auch Zwischenlager. Und Deutschland ist nun mal verpflichtet, diesen Müll aus dem Ausland zurückzunehmen. Und man sollte nun schnellstmöglich eben Zwischenlager finden, möglichst eben grenznah, dass keine weiten Transportstrecken sind, um hier diese Transporte unterzubringen.
Gab es denn schon eine Stellungnahme von Seiten der Politik, von Seiten der Bundesregierung auf Ihre Meldung hin?
Ja, das Umweltministerium widerspricht uns in unserer Darstellung, aber ist überhaupt nicht darauf eingegangen, sachlich diese Gesetzeslücke uns zu erklären, sondern es wurde eben nur gesagt, dass diese Kastoren nicht nach Gorleben fahren würden. Aber auf die sachliche Ebene, und das ist ja entscheidend für die Transportgenehmigung, da kommt es ja nicht darauf an, was das BMU interpretiert in dem Gesetz, sondern was im Gesetz steht. Und das wurde bisher nicht entkräftet.
Am 14. Januar begann am Amtsgericht Hoyerswerda ein Prozess gegen 8 Neonazis, die am 17. Oktober 2012 ein Pärchen bedroht hatten, das daher aus Hoyerswerda weggezogen ist. Bundesweite Aufmerksamkeit erreichte der Fall, weil die Polizei meinte, es wäre einfacher, wenn die Opfer wegzögen, als dass die Polizei für ihre Sicherheit sorgt. Coloradio aus Dresden unterhielt sich mit einer Person von Pogrom 91 am Verhandlungstag zu den Hintergründen des Prozesses.
So, wir stehen jetzt hier am heutigen Dienstag vor dem Amtsgericht in Hoyerswerda. Am Mikrofon ist jemand von der Initiative Pogrom 91.
Wir sind eine Gruppe, die sich seit mehreren Jahren mit den Ereignissen von 1991 beschäftigt. Damals gab es in Hoyerswerda ein rassistisches Pogrom, also ein Mob aus vermeintlich ganz normalen Deutschen, wie auch Nazis, haben Flüchtlinge und Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen angegriffen und aus der Stadt vertrieben. Die Polizei hat kaum gehandelt, kaum etwas dagegen getan und die einzige vermeintliche Lösung, die es dann gab, war, dass man die Leute aus der Stadt gebracht hat, zum Teil direkt zur Abschiebung.
Ja, jetzt gab es einen Vorfall vor über einem Jahr, 2012 im Herbst.
Genau, es gab da einen Übergriff, einen Überfall. Eine Gruppe von 15 Nazis haben ein junges Paar in Hoyerswerda vor ihrer Wohnung überfallen. Sie sind in den Hausflur eingedrungen der Wohnung. Die Wohnungstür war zum Glück zu. Die Nazis haben dann im Hausflur direkt vor dem Wohnraum des Pärchens Gewalt und Morddrohungen ausgerufen. Einige standen vor dem Haus, einige waren im Haus. Sie haben den Strom abgedreht, sie haben den Türspion abgeklebt, die Nazis. Und warum es ausgerechnet dieses Pärchen getroffen hat, war, weil sie in Hoyerswerda rechte Sticker abgekratzt haben, regelmäßig dabei beobachtet wurden und damit zum Ziel einer Gruppe gewalttätiger Nazis wurden. Was auch bemerkenswert oder erschreckend ist, die Polizei war lange Zeit zugegen während des Übergriffs. Die haben zugeguckt, haben sich mit den Tätern unterhalten. Und erst als die Nazi-Gruppe von sich aus dann zu einer Tankstelle weitergezogen ist, wurden Personalien aufgenommen. Das heißt, die Polizei war nicht willens, dort zu handeln oder nicht in der Lage, dort zu handeln, obwohl lange schon klar ist, dass es noch erst weiter eine gewalttätige Neonazi-Gruppe gibt, die vor nichts zurückschrecken.
War das ein Einzelfall in Hoyerswerda oder passiert sowas öfters?
Also die Gruppe, die diesen Überfall vollübt hat, die ist bekannt und zwar schon länger, auch vor dem Überfall. Die ist am Rande mit einigen anderen Leuten von antifaschistischen Demonstrationen beobachtet worden. Die haben regelmäßig das Partei von Karin Ley, einer Abgeordneten der Linkspartei, mit Stickern beklebt, die Scheiben eingekratzt, sind auch schon mal ins Büro gegangen und haben dort eine Mitarbeiterin bedroht. Die sind auch durch gewalttätige Übergriffe bekannt. Das heißt, es ist nichts Neues, dass es diese Gruppe gibt, und das war allen bekannt gewesen.
Dieser spezielle Fall jetzt im Herbst 2012 hat ja vor allen Dingen Medieninteresse erregt, weil die Polizei gesagt hat, es wäre einfacher, die zwei Leute würden aus Hoyerswerda wegziehen, als dass die Polizei sie vor weiteren Überfällen schützt.
Genau, das ist eine Reaktion, die man auch 91 schon gesehen hat. Wir schätzen das so ein, dass eben das diese Nazi-Gruppe entstehen kann, die halt extrem selbstbewusst auftritt. Wir haben das ja auch im Gerichtssaal gesehen, so, die sind gut gelaunt, die machen Scherze so. Die kennen überhaupt keine Grenzen. Das ist auch ein Ergebnis von einer verfehlten Politik im Umgang mit Nazis, die man auch in anderen Kommunen in Sachsen beobachtet, die sich eben dadurch zeigt, dass rechte Gruppen oder Nazi-Aktivitäten entweder relativiert werden oder ganz ignoriert werden, dass Betroffene von rechter Gewalt und rechten Überfällen allein dastehen, dass die niemand haben, der hinter ihnen steht oder sie unterstützt, keine Ansprechpartner haben und dann eben Gruppen entstehen, wie wir es hier drin sehen.
Aber nochmal konkret zu dem Verfahren. Du hattest gesagt, 15 Leute haben vor der Wohnung da die beiden Bewohner terrorisiert. Jetzt sind aber 8 Leute angeklagt. Wegen was und warum nur 8?
Wahrscheinlich, weil nur von den Leuten Personalien aufgenommen wurden, als die Gruppe nämlich dann, nachdem sie dort sich ausgetobt hat, vor dem Wohnhaus zu einer Tankstelle gezogen ist, wurden ja erst dort Personalien aufgenommen und dann sind inzwischen einige auch schon wieder einfach verschwunden. Möglicherweise sitzen die heute hier mit dem Publikum oder verbringen heute einen ruhigen Tag. Also auf jeden Fall sind die nicht wegen Haus- oder Landfriedensbruch angeklagt, sondern was eigentlich zu erwarten wäre. Deshalb muss man gucken, wir erwarten uns nicht viel von dem Urteil. Ich kann auf jeden Fall sagen, das sind halt Vorbestrafte und bekannte Nazis und Gewalttäter, die und deren Aktivitäten auch auf vielen Fotos dokumentiert sind. Einige von denen fahren auch zu rechten Demos. Also das sind auf jeden Fall politische Neonazis und gewalttätige Rechte.
Die Verhandlung war ursprünglich nur für den heutigen Tag angesetzt. Es sieht aber wohl so aus, als würde das nicht ausreichen, weil schon ein Angeklagter nicht gekommen ist. Wie ist das passiert?
Werden wir gleich erfahren. Das ist auf jeden Fall eine Verschleppung von so einem Prozess natürlich. Das ist für die beiden Betroffenen natürlich eine Demütigung, weil sie jetzt noch länger hier aushalten müssen und wahrscheinlich noch zu einem zweiten Prozesstag wieder herkommen müssen.
Jetzt am Telefon nochmal Matthias von Pogrom 91. Gestern am Dienstag, am 14. Januar, war ja der Prozess gegen 8 Neonazis, die am 17. Oktober 2012 in Hoyerswerda Ronny und Monique, ein Pärchen, vor ihrer Wohnung bedroht haben. Die Zuschauerplätze waren alle schon besetzt, du warst aber trotzdem drin.
Ich kann ja gleich vorweg sagen, das Urteil wurde noch nicht gesprochen an dem Tag. Und im Endeffekt blieb es dann dabei, dass der Prozess unterbrochen wird und Ende Januar fortgesetzt wird. Es wurden zahlreiche Zeugen verhört, darunter Ronny und Monique, die beiden Betroffenen, die eben ausführlich darlegen konnten, was an dem Abend geschehen ist, als des 17. Oktober 2012. Außerdem wurden einige Polizisten verhört, die an dem Tag im Einsatz waren, und wurde der gesamte Vorfall ausführlich nochmal aufgearbeitet. Die Angeklagten wurden verhört, haben allerdings nur die wenigsten der angeklagten Nazis eine Aussage getroffen. Und das, was von ihnen gesagt wurde, kann man zusammenfassen, dass alle betrunken waren und sich an nichts erinnert werden kann. Die Nazis haben sich auch in Widersprüche verstrickt und das waren zum Teil sehr abenteuerliche Geschichten, die dort erzählt wurden, wie zum Beispiel gegen einen Angeklagten, der berichtete, er sei so betrunken gewesen, dass er getragen werden musste von seinen Kameraden, mit denen er dort unterwegs war, aber dann auf einmal wieder die Kraft hatte, noch bis in den dritten Stock trotz seiner Trunkenheit zu gehen und dort vor der Wohnung von Ronny und Monique eine Glühbirne aus dem Haus früher herauszudrehen und später wieder hereinzudrehen. Und Ronny und Monique und auch einige der anderen Zeugen, die verhört wurden, haben dort einiges klargestellt und auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und Klaus Bartel, der auch als Anwalt bei dem Prozess dabei war.
Also Klaus Bartel als Anwalt der Nebenklage. Die angeklagten Nazis, die hatten bloß einen Anwalt, oder?
Nee, die hatten 2 Anwälte dabei, also vor allem einer, so ein, ich weiß nicht, ob er noch minderjährig war, aber auf jeden Fall unter 20. Er hatte einen Anwalt und einen weiterer Angeklagter, der aus der JVA Bautzen, also direkt aus dem Knast, zu dem Prozess gefahren wurde. Auch er hatte einen Anwalt, aber wie gesagt, die meisten der Nazis hatten ohnehin keine Aussagen gemacht.
Ist das so eine Gruppe, die sonst nicht in Erscheinung getreten ist in Hoyerswerda, oder ist das schon eine organisiertere Nazi-Gruppe?
Das sind stadtbekannte Neonazis, die dort unter dem Kürzel ANH, Autonome Nationalisten Hoyerswerda, oder auch NSHOI, also Nationale Sozialisten Hoyerswerda, auftreten.
Also der Prozess wird am 27. Januar fortgesetzt. Ist schon klar, ob das dann der letzte Prozesstag sein wird, ob da ein Urteil gesprochen wird?
Ja, also davon ist auszugehen. Es gibt einige Zeugen, die jetzt nicht mehr aussagen müssen, die eigentlich eingeladen waren, aber wo dem Richter wahrscheinlich aufgrund der Schilderung von Ronny und Monique jetzt klar wird, was da konkret geschehen ist und welche Ausmaße das hatte und natürlich auch welche Folgen. Denn für die beiden Betroffenen hat das bis heute Folgen und wird es auch weiterhin Folgen haben, weil sie sich noch öfter nicht mehr sicher fühlen und dort auch nicht mehr leben wollen. Sie haben auch ganz klar gesagt, dass sie seit dem Vorfall nicht wieder nach Hoyerswerda zurückgekehrt sind, nur für diesen Prozess, und dass dies auch das letzte Mal sein wird, dass sie dort nach Hoyerswerda kommen werden. Und deshalb denke ich, dass da ein Urteil gesprochen wird. Die Frage ist halt, für was die Nazis verurteilt werden, denn bis jetzt sind sie nur wegen Bedrohung und Beleidigung angeklagt. Richtiger wäre es, die Gruppe wegen gemeinschaftlichen Landfriedensbruch.
Der Neoliberalismus diktiert mit einem fein gesponnenen Netz die Geschehnisse dieser Welt. Eine Analyse dazu von Georg Pichler von ATTAC, produziert für das freie Radio Wüste Welle in Tübingen.
Das fein gesponnene Netz des neoliberalen Glaubensbekenntnisses. Beginnen wir mit der Eroberung der Welt durch die christliche Seefahrt der europäischen Länder. Die Bewohner der neu entdeckten Kontinente und Länder wurden entweder mit Feuer und Schwert zum Christentum bekehrt oder, und vielleicht trotzdem, als Sklaven hauptsächlich nach Amerika verkauft. Aus den neu entdeckten Ländern wurden Kolonien gemacht, deren Bevölkerung man hemmungslos ausbeutete, genauso wie die Bodenschätze dieser Länder. Im 20. Jahrhundert begannen die Ureinwohner der Kolonien, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen. Wie üblich wurde dieser Freiheitskampf zuerst als Aufstand oder Terrorismus bezeichnet. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts waren praktisch alle ehemaligen Kolonien zu selbstständigen Staaten geworden. Allerdings zumeist in Grenzen, die recht willkürlich noch von den Kolonialmächten gezogen worden waren. Leider, oder vielleicht sogar gewollt, hatte man in diesen Kolonien keine lebensfähige Kultur für eine Demokratie und eine vernünftige Wirtschaft hinterlassen. Man ist nach wie vor im Wesentlichen an der Ausbeutung sowohl der Naturschätze als auch der dort lebenden Menschen interessiert. Und dazu bedarf es jedoch keiner vernünftigen Infrastruktur und keines Bildungswesens für alle. Das würde ja eine tatsächliche Unabhängigkeit ermöglichen. Die eben errungene Freiheit wurde jedoch von den eigenen Landsleuten missbraucht. Die einheimische Elite hatte ja von den ehemaligen Kolonisten gelernt, wie man ausbeutet und unterdrückt. Es fiel daher den ehemaligen Kolonisten dann nicht schwer, sich mit den neuen bodenständigen Machthabern zu arrangieren und sich durch Verträge in den Besitz der Bodenschätze zu bringen oder die Schürfrechte zu sichern. Die Situation heute ist also so, dass die meisten Rohstofflager sich in den Ländern der ehemaligen Kolonien oder jedenfalls nicht in Europa befinden. In Europa hatten sich im Laufe der Zeit verschiedene Herrschaftsstrukturen entwickelt, Fürstentümer, König und Kaiserreiche samt den entsprechenden Machthabern wechselten sich ab und endeten letztendlich heute in sogenannten Demokratien. So genannt deshalb, weil es keine tatsächlichen Demokratien sind. Weil durch geschickte Manipulation, Lügen und Verschweigen von Tatsachen das Wahlvolk so manipuliert wird, dass es die richtigen Abgeordneten wählt. Und diese Volksvertreter vertreten nicht immer die Interessen der Bevölkerung. Und sie ernennen außerdem Mitglieder der Regierung und diese wieder die Mitglieder von internationalen Organisationen wie EU-Kommissare, Mitglieder des IWF und der Weltbank und so weiter. Und hier setzt die Manipulation durch die eigentlichen Machthaber, die reiche und sicherlich auch recht gut gebildete Oberschicht. die deshalb oft auch als Elite bezeichnet wird, ein. Und diese Eliten sorgen nicht nur für ihren Machterhalt, sondern sie sorgen auch dafür, dass jene Menschen, die von ihrer Erwerbsarbeit leben müssen, ausgebeutet werden. Um dies zu realisieren, bedient sich die Elite mehrerer Werkzeuge, die sie vorsorglich geschaffen haben. Eines der schärfsten neoliberalen Werkzeuge ist der Vertrag von Lissabon, ein Reformvertrag der Europäischen Union, gefolgt vom ESM, dem Europäischen Stabilisierungsmechanismus, eine Institution in Luxemburg und ein Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Ein Mechanismus ist Teil des dauerhaften Euro-Rettungsschirms. Zuletzt dem geplanten TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, auch Transatlantisches Freihandelsabkommen genannt. Ein völkerrechtlicher Vertrag, der im Wesentlichen freien Handel und Investitionssicherheit garantiert. Mit diesen Verträgen wurde ein neoliberales Spinnennetz gewoben, das den Eliten, ihren Unternehmen und Konzernen absoluten Vorrang vor den Interessen der normalen Bevölkerung einräumt und formal juristisch greift, und zwar unter Umgehung des deutschen Grundgesetzes. Nochmals etwas detaillierter. Eben eines der schärfsten neoliberalen Werkzeuge ist der Vertrag von Lissabon, ein Reformvertrag der Europäischen Union, der nicht nur offene Marktwirtschaft, also keine Zölle und keine sogenannten Handelshemmnisse erlaubt, freien Wettbewerb, das heißt totalen Konkurrenzkampf erlaubt und weitestgehende Deregulierung, das heißt Faustrecht im Handel und Privatisierung aller Unternehmen, auch der Infrastruktur, sondern auch militärische Interventionen in anderen Ländern vorsieht, wenn diese sich zum Beispiel weigern, Waren oder Rohstoffe an EU-Mitgliedstaaten zu liefern. Nach dem Motto, was euch gehört, hätten wir gerne und wir holen uns das. Zum ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, ist zu sagen, es ist eine bankähnliche Institution, die ihr Kapital aus den Einzahlungen der Unterzeichnerstaaten der EU bzw. aus deren Steuereinnahmen, also unserem Geld, erhält. Das Kapital soll zur Rettung von bankrotten Banken verwendet werden. Dies, damit diese ihre Schulden an ihre Gläubiger, das sind die Anleger oder Investoren, zahlen kann. Der absolut undemokratisch bestellte Vorstand des Europäischen Stabilitätsmechanismus kann jederzeit weitere Einzahlungen von den Unterzeichnerstaaten nachfordern. Das Ganze entspricht einem Blankoscheck für die Anleger oder Investoren, einlösbar bei den Steuerzahlern. Zuletzt noch zu dem Transatlantischen Freihandelsabkommen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der im Wesentlichen freien Handel und Investitionssicherheit garantiert. Freier Handel ohne Zölle bedeutet, Importe werden billiger. Aber es gibt noch weniger staatliche Einnahmen. Die sogenannten Handelshemmnisse wie soziale Errungenschaften oder Umweltschutzgesetze müssen auf das niedrigste Niveau des Mitgliedstaates gesenkt werden. Sozusagen das kleinste gemeinsame Vielfache, wie es in der Mathematik heißt. Und Investitionsschutz bedeutet, dass ein Konzern einen Staat entweder zur Aufhebung eines neu erlassenen Umweltschutzgesetzes zwingen kann oder, wenn dies abgelehnt wird, auf Schadenersatz in Höhe des möglicherweise bei Einhaltung des Gesetzes nicht erzielten Unternehmensgewinn klagen kann. Und dies bei einem wie im Freihandelsabkommen bestimmten Schiedsgericht, gegen dessen Schiedsspruch es keine Widerspruchsmöglichkeit gibt. Auch nicht bei einem nationalen oder europäischen höchstrichterlichen Gericht. Man sieht, mit diesen Verträgen wurde ein neoliberales Spinnennetz gewoben, das den Eliten, ihren Unternehmen und Konzernen absoluten Vorrang vor den Interessen der normalen Bevölkerung einräumt und formaljuristisch greift, und zwar unter Umgehung auch des deutschen Grundgesetzes.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.